I mean, they may be able to do a lot of other things, but they cannot do this. I, for example, cannot say the word procurement. I also have trouble with the word sixth. I can say a lot of other words, but I cannot say those two words without slowing down and trying really hard. And so I have learned to talk about even the concepts of things being between the fifth thing and the seventh thing, and a particular policy about buying things without ever making myself say the words procurement or sixth. If you know you're bad at something, stop doing it. Stop doing these conference calls.
Kompott Nummer 342, Stein Parenz. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 342. Kompott, den ich am heutigen sonnigen, aber inzwischen auch einigermaßen windigen Freitag, dem, was haben wir denn eigentlich heute, 12. Oktober 2012 aufgenommen habe. Jetzt haben wir...
It is 12.02.
Eben gerade geworden, ja. Und übrigens Kalendertag 286. Ja, und der 12. stimmt sogar. Ha. Das Intro habe ich aus der Rachel Maddow Show vom 29. Juni geklaut. Ich finde ja nicht, dass sie da so auffällig lahmarschig ist. Aber ja, wenn man sich Mühe gibt, dann kann man sogar. Was ihr hier allerdings auf die Ohren kriegt, ist nicht The Sixth Procurement. Ich kann es auch nicht aussprechen. Sondern wieder die üblichen drei Teile. Nämlich zwei Teile Politik, ein Teil Tech, inklusive Meldungen von Mafia und Space. Und was ihr jetzt hier anhören könnt, wenn ihr einfach am Stück geradeaus weiterhört, ist dann... Teil 2 Politik, die zweite Hälfte für diese Woche, in der sich wieder mal Regierung und Wirtschaft eingefunden haben, wo ich mich dann auch wieder schön aufregen kann, weil es gibt Neues von der Beschneidebatte. 8 Grad sunniger. Jupp, cool Greetings. Die 8 Grad windchillen wie 6, Comfort Leveln wie 5 und der Wind macht irgendwas zwischen 22 und 33 km/h aus dem East. Oder so. So. Dann hätten wir da mal völlig überraschend wieder die Regierung. Da gab es den Stromsteuerrösler, weil Rösler verlangt angesichts steigender Elektrizitätspreise eine Senkung der Stromsteuer. Er sagte, der blöd, Anführungszeichen, Strom müsse bezahlbar bleiben. Um die Kosten kurzfristig zu bremsen, solle deshalb zunächst die Stromsteuer gesenkt werden. Dazu habe die FDP Vorschläge erarbeitet, jetzt sei die Union am Zug. Ja, man könnte auch einfach mal vielleicht... Herr Rösler, auf die glorreiche Idee kommen, dass Subventionen für Industriekonzerne, die sowieso viel mehr Geld haben als alle anderen, vielleicht eventuell unter Umständen nochmal überdacht werden könnten. Und man dann vielleicht auch mal auf die Idee kommt, dass so die eine oder andere oder auch die dritte Subvention ein bisschen viel Geld ist. Nein? Und so... Dann gab es die City-Maut, die da irgendwie umstritten war, weil der Deutsche Städte- und Gemeindebund lehnte die von den Verkehrsministern diskutierte Einführung einer City-Maut ab. Hauptgeschäftsführer Landsberg sagte der Passauer Neuen Presse, dies wäre vollkommen ungeeignet, um die städtischen Verkehrsprobleme in Deutschland zu lösen. Zudem wirkten schon jetzt die hohen Parkgebühren wie eine City-Maut. Aber wenn ich Geld dafür bezahlen muss, mit dem Auto in eine Stadt reinzufahren, dann will ich mir auch noch Geld dafür bezahlen, das Auto, mit dem ich in die Stadt reingefahren bin, dann auch noch irgendwo hinstellen zu dürfen. Aber was soll das werden? Ich soll dafür bezahlen, mit dem Auto in die Stadt reinzufahren, soll dann dafür bezahlen, das Auto irgendwo hinzustellen. Und wenn ich dann wage, in den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren zu wollen, darf ich davor auch nochmal Geld auf den Tisch legen. Das ist ein sehr komisches Anreizsystem. Ja, Landsberg räumte ein, dass die Finanzierung der Verkehrsinfrastruktur nicht mehr gesichert ist. Er sprach sich dafür aus, die Lkw-Maut auf alle Straßen auszudehnen. Nach Ansicht des baden-württembergischen Ministerpräsidenten Herrmann... Hä? Baden-württembergischer Ministerpräsident Herrmann? Habe ich irgendwas verpasst? Würde eine City-Maut den Verkehr in den Innenstädten reduzieren? Das kann eigentlich eher nur der Verkehrsminister sein. Kretschmann ist, glaube ich, irgendwie der Ministerpräsident. Oder habe ich hier irgendwie was ganz grundsätzlich verpasst und bin irgendwie unter einem Stein die letzten Monate gewesen? Welches Datum haben wir? Hilfe? 20. Ja, also eben die City-Maut da, das klingt nicht, als würden da irgendwie unheimlich viele Leute dafür sein. Ich halte das sowieso irgendwie für ein unausgereiftes System, was da irgendwie irgendwelche Leute im Vollrausch sich ausgedacht haben. Hier war mal wieder ein Rasenkürzer. Zumindest hier am Rand. So, dann am Sonntag gab es das Benzinternet. Sonntag? Ja, Sonntag. Sonntag gab es das Benzinternet. Bundeswirtschafts-Philipp Rücktritt will nämlich Echtzeitinformationen über Benzinpreise auch für Verbraucher zugänglich machen. Private Anbieter sollen Zugang zu den Daten erhalten und sie im Internet über Smartphones und Navigationsgeräte den Autofahrern anbieten, sagte der Blöde am Sonntag. Ja, das hatten sie ja vorher irgendwie noch geleugnet. Aber wenn das Bundeswirtschaftsministerium sowieso schon die Treibstoffpreise einsammelt, beziehungsweise die Treibstoffanbieter verpflichtet, Preisänderungen zu melden, macht es ja überhaupt keinen Sinn, wenn die dann geheim gehalten werden. Na, mal davon abgesehen, es lässt sich keine bessere Konkurrenz, kein besserer offener Markt herstellen, indem man die Preise dann geheim hält, sondern da kann man die Preise auch einfach mal allgemein bekannt machen. Jeder Marktteilnehmer kennt die Preise aller anderen Marktteilnehmer. Das ist ein völlig offener Markt. Dann ist eigentlich nur noch die Frage, zu welcher Tankstelle fahre ich? So, aber ich kann mir immerhin vorher heraussuchen, wo ist denn die billigste Tankstelle? Beziehungsweise wo ist denn die Balance zwischen Preis und Entfernung am günstigsten? Ich behaupte mal, das ist irgendwo ein Motorflugzeug im Hintergrund. Womit wir dann auch in Teil 2 eins hätten. Ja, aber ja. Aber schön, dass Rösler das dann auch mal aufgefallen wurde. Dann gibt es Schwarz-Nicht-Grün. Rund ein Jahr vor der Bundestagswahl ist bei den Gedankenspielen über künftige Koalition auch ein schwarz-grünes Bündnis wieder ins Spiel gekommen. Grünen-Fraktionschef Jürgen Trittin erteilte derartigen Spekulationen allerdings eine klare Absage. Es werde weder im Bund noch nach der nächsten Landtagswahl in Niedersachsen im Januar eine Koalition der Grünen Mitte der Union geben, sagte Trittin der Grüne in der Thüringer Allgemeinen. Dies liege nicht nur am Streit um die Atomendlagersuche, sondern auch an der harten Haltung der niedersächsischen CDU in der Abschiebepolitik. Ich finde es ja immer putzig, wenn Parteien deutlich vor einer Wahl schon sich Gedanken darüber machen, mit wem sie denn koalieren. Könnt ihr nicht die Koalitionsfrage bis nach Verkündung der ersten Ergebnisse warten? Aber es mag ja sein, dass man irgendwie mit denen und denen nie unter gar keinen Umständen koalieren wollen würde. Aber wenn dann ein Wahlergebnis rauskommt, dass da dann plötzlich eine Regierungschance besteht, dann werfen die Politiker doch ihre Aussagen von vorher sowieso mit Schwung wieder aus dem Fenster. Weil, nur ja, sie sind machtgeil. Also zumindest gibt es genügend machtgeile Figuren in der Politik. Ich lehne mich mal nicht aus dem Fenster und behaupte, alle Politiker wären machtgeil, aber also eine gewisse Überschneidung scheint es da schon zu geben zwischen Machtgeilen und Politikern. So, am Mittwoch gab es dann Mehrwerttafeln. Weil Bund und Länder wollen für gespendete Lebensmittel an armen Tafeln keine Mehrwertsteuer mehr verlangen. Was ja sowieso irgendwie aus der Kategorie absurd ist. Die Tafeln, die vor allen Dingen deswegen benötigt werden, weil wir immer mehr arme Menschen haben, die sich nicht einmal mehr Essen leisten können. Und die dann als Fallback, damit Leute nicht verhungern müssen, herbeigezogen werden. Ja, übrigens, verhungern müssen könnte zum Beispiel dadurch verursacht werden, dass ein Hartz-IV-Empfänger aus irgendeinem Grund gar kein Geld mehr bekommt, was mit so irgendwie einem Grundrecht auf menschenwürdiges Leben so tendenziell eher überhaupt nicht vereinbar sein könnte. Na, und also da sollten dann die Leute, die da was an die armen Tafeln spenden, dann auch noch Geld für auf den Tisch legen. Sagt mal, habt ihr den Arsch offen? Und jedenfalls haben sich jetzt also Bund und Länder da Gedanken drüber gemacht. Nach Angabe des Bundesfinanzministeriums hat man sich dabei auf eine Billigkeitsregelung verständigt, heißt es in einem der Süddeutschen Zeitung vorliegenden Antwort auf eine Anfrage der Die Linken. Voraussetzung sei, dass die Abgabe aus mildtätigen Gründen erfolge und keine Spendenquittung ausgestellt werde. Hintergrund ist nämlich der Fall eines sächsischen Bäckers, der regelmäßig seine Brötchen der gemeinnützigen Organisation Die Tafel gespendet hatte. Nach einer Steuerprüfung hatte sein Finanzamt ihm mitgeteilt, dass er für diese Spenden Mehrwertsteuer zahlen müsse. Was ja dann irgendwie das Konzept des, hey, der spendet da. Jetzt muss er dann zusätzlich zur Spende auch noch Geld an den Staat abdrücken. Was hat der Staat denn eigentlich so Großartiges getan? Na gut, der Staat sorgt dafür, dass immer mehr Leute Hunger haben. Ja, von daher ist der Staat schon echt großartig. Hä? Hawaii. So, dann gab es am Mittwoch, völlig überraschend, den Beschneideschluss. Das Bundeskabinett hatte die Gesetzesregelung zur Beschneidung von Jungen auf den Weg gebracht. Der Eingriff soll demnach in Deutschland erlaubt bleiben. Voraussetzung ist, dass die Beschneidung von medizinisch geschultem Personal vorgenommen, Sternchen, und das Kindeswohl nicht gefährdet, Sternchen, wird. Eltern müssen sich über die Risiken aufklären lassen. Jüdische und muslimische Verbände begrüßten die Neuregelung. Der Vorsitzende des Zentralrats der Juden in Deutschland, Graumann, erklärte in der Rheinischen Post, die Bundesregierung habe einen lebensklugen, ausgewogenen und fairen Gesetzentwurf vorgelegt. Weil die Juden dürfen weiter rumschnibbeln, beziehungsweise bei den Juden dürfen eben Leute rumschnibbeln, die überhaupt gar keine Qualifikation ausweisen. Und die medizinisch auch nicht mal ansatzweise qualifiziert sind. Aber ja. Und zwar ist der Witz der, in der SZ stand dann nämlich nach Angabe der Nachrichtenagentur DPA soll das BGB um den Paragraphen 1631d ergänzt werden. Als wir da hätten, die Personensorge umfasst auch das Recht, in eine medizinisch nicht erforderliche Beschneidung des nicht einsichts- und urteilsfähigen männlichen Kindes einzuwilligen. Wo schon alleine männliches Kind, Diskriminierung aufgrund von Geschlecht findet hier nicht statt, weil... Ich hoffe doch, in der Gesetzesbegründung ist da irgendwie mehr drin als Blabla-Fasel-Blabla, weil sie es schon immer so gemacht haben, Blabla. Na, also, weil warum darf denn in das Abtrennen von Körperteilen bei männlichen Kindern eingewilligt werden durch die Eltern? Bei weiblichen Kindern dürfen aber keine Körperteile abgetrennt werden, die hier auch nicht namentlich benannt werden. Dies gilt, wenn diese nach den Regeln der ärztlichen Kunst durchgeführt werden soll. Regeln der ärztlichen Kunst, nur nochmal zum Mitmeißeln, mir wäre nicht bekannt, dass in der ärztlichen Kunst, nach den Regeln der ärztlichen Kunst, es überhaupt erlaubt ist, medizinisch nicht notwendig, irgendwelche Körperteile zu entfernen. Aber ja, dies gilt nicht, wenn durch die Beschneidung auch unter Berücksichtigung ihres Zwecks das Kindeswohl gefährdet wird. Da kann man sich dann drüber kloppen, ob denn das Kindeswohl nicht ohnehin schon gefährdet ist, wenn irgendwelche Körperteile entfernt werden aus irgendwelchen Gründen. Aber ja, das Rasenkürzgerät steht hier rum. Schön. Paragraph oder Absatz 2. In den ersten 6 Monaten nach der Geburt des Kindes dürfen auch von einer Religionsgesellschaft dazu vorgesehene Personen Beschneidungen gemäß Absatz 1 durchführen, wenn sie dafür besonders ausgebildet und ohne Arzt zu sein für die Durchführung der Beschneidung vergleichbar befähigt sind. Das ist nämlich der Judenabsatz. Weil Moslems, die brauchen ja länger als 6 Monate nach der Geburt, bis sie dann ihren Jungs mal Teile abschneiden lassen wollen. Bei den Moslems, da ist ja Pflicht, Ausrufezeichen, ganz doll wichtig, alternativlos, dass 8 Tage nach dem Geburtstermin gegebenenfalls auch beim Frühchen einfach mal Gewalt gegenüber dem Kind ausgeübt werden darf. So, nur nochmal zum Mitmeißeln. Unsere herzallerliebste Bundesregierung hat jetzt dann also einen Vorschlag auf den Tisch gelegt, der im Kern sagt, Kindern gegenüber Gewalt ausüben ist ganz doll böse, es sei denn... Es geht darum, dass einem männlichen Kind irgendein Körperteil abgeschnitten werden soll und dass ein Arzt tut. Außer es handelt sich um die ersten 6 Lebensmonate, da darf jeder dem männlichen Kind irgendwas abschneiden, der irgendwie von der Religionsgemeinschaft dafür vorgesehen ist. Ja, schön. Okay, also das nächste Mal, dass sich die deutsche Regierung irgendwo hinstellt und was von Kindern schützen faselt, darf man dann den entsprechenden Pfeifen auch mal mit Schwung ins Gesicht treten. Weil Kinderschutz hört da auf, wo Gewalt gegen Kinder plötzlich legal wird. Und denen irgendwelche Körperteile abschneiden, ist eine Verletzung des Körpers, eine Körperverletzung. Das wiederum ist ein Straftatbestand aus gutem Grund. Und wenn es dann noch nicht mal mehr einen medizinischen Grund für gibt, dann, Also was wird das eigentlich, wenn es fertig ist? Da dürfen jetzt also männlichen Kindern irgendwelche Körperteile abgeschnitten werden von Ärzten. Außer in den ersten 6 Lebensmonaten, da darf ungefähr jeder einem männlichen Kind irgendwas abschneiden. Sag mal, habt ihr den Arsch offen? Plus, das ist halt die Juden werden dann doch wieder anders behandelt als Moslems-Regelung. Weil beim Moslem darf da nicht ein von der Religionsgemeinschaft ausgewählter die Beschneidung durchführen. Weil der wird das ja im Regelfall nicht in den ersten 6 Lebensmonaten machen, sondern wird da ja warten, bis das Kind dann auch tatsächlich potenziell einwilligungsfähig sein könnte. Ich meine, der größte Brüller ist, da hat sich dann der Vorsitzende einer Islamvereinigung, der Maciek, von dem ich nicht genau weiß, welcher Islamvereinigung ist, aber ist ja auch egal. Er hat sich dann jedenfalls hingestellt und hat gesagt, ja, er sieht aber noch das Problem, was, wenn das Kind das nicht will? Was, wenn das Kind das nicht will und es aber dann sogar ausdrücken kann? Wie wär's damit? Wenn das Kind nicht beschnitten werden will, dann wird das Kind nicht beschnitten. Punkt. Wo ist das so schwer? Sehe ich jetzt gerade irgendwie das Problem nicht. Wenn das Kind nicht will, dass ihm irgendwelche Körperteile abgeschnitten werden, dann haben dem Kind keine Körperteile abgeschnitten zu werden. Ja, plus, da gab es dann auch eine Aussage vom Vorsitzenden von irgendwie einer Kinderarztvereinigung, der da bei einem Radiointerview auch darauf hingewiesen hat, dass sie übrigens schon gegen Ohrlochstechen sich gewandt haben, schon gegen diverse Tätowieren und so weiter bei Kindern. Ist alles nicht drin, aber denen irgendwelche Körperteile abschneiden soll jetzt auf einmal legal sein? Hä? Na, also mal ganz davon abgesehen, dass ich ja bei dem Körperteil da nur Vorhaut, ach pa, wer braucht schon eine Vorhaut? Ohrläppchen, ach, wer braucht schon ein Ohrläppchen? Ich plädiere spontan dafür, dass wir genau festhalten, wer im Bundestag da wie abstimmt. Und jede Person, die im Bundestag dafür ist, der darf ein Ohr abgetrennt werden. Komplett, ohne Betäubung natürlich. Ja, oder die Nase oder was weiß ich. Weil, hallo? Wenn ihr Körperverletzung gegenüber Kindern erlaubt, gegenüber männlichen Kindern erlaubt, aber alles andere ist gar nicht erlaubt. Ne? Also ne? Die Eltern dürfen dem Kind keine Ohrfeige geben, aber die Eltern dürfen dafür sorgen, dass irgendjemand, der dafür nicht mal besonders qualifiziert sein muss, dem Kind den Pimmel abschneidet. Ja, nur die Vorhaut von. Ah, na, dann ist ja harmlos. Sag mal, habt ihr den Arsch offen? Na, und die Regelung mit männliches Kind... es gibt da so im Grundgesetz da so entsprechenden Texte, der da was von Diskriminierung aufgrund von Geschlecht sagt, die da nicht stattfinden sollte. Inwiefern hier eine Regelung, die es erlaubt, männlichen Kindern irgendwas abzuschneiden, keine Diskriminierung männlicher Kinder ist, beziehungsweise, das kann man auch umgekehrt formulieren, vielleicht gibt es ja irgendwelche weiblichen Kinder, die darauf bestehen, dass ihnen irgendwas abgeschnitten werden soll. Na, das wäre ja voll diskriminiert. Ist am Mittwoch aus dem Kabinett in Richtung Bundestag gefallen. Da gehe ich mal davon aus, da wird die Debatte dann im Bundestag auch nochmal weitergehen. Und jetzt irgendwie das Letzte, was ich da gehört hatte, war, ja, also die Grünen gehen davon aus, dass das nicht entlang der Parteilinien vorher festgelegt wird, wie abgestimmt zu werden hat. Ihr meint den Fraktionszwang, den es offiziell nicht geben kann, weil der nirgendwo vorgesehen ist, weil es den überhaupt nie zu geben hat, weil Abgeordnete gefälligst nur ihrem Gewissen zu gehorchen haben, ja? Ihrem Gewissen und den Leuten, die sie bezahlen für irgendwelche Vorträge. Huch. Na? Also das riecht auch nochmal irgendwie eklig. Nein, ich bin da noch nicht fertig mit, mich drüber aufzuregen. Von daher, liebe Bundestagsabgeordnete, nehmt einfach mal zur Kenntnis, wenn ihr beschließt, dass Kindern irgendetwas gegen deren Willen abgeschnitten werden darf, dann beschließe ich, dass ich euch auch irgendwas gegen euren Willen abschneiden darf. Also kommt bitte mal alle vorbei. Messer habe ich und Desinfektion und so brauchen wir ja nicht. So, dann gibt es das Konjuminus. Das Bundeswirtschaftsministerium sieht nämlich hohe Abwärtsrisiken für die deutsche Konjunktur. Die Wirtschaft entwickelt sich mit merklich gedämpfter Dynamik, heißt es im Oktoberbericht zur wirtschaftlichen Lage. Auch die führenden deutschen Wirtschaftsforschungsinstitute sind vorsichtiger mit ihren Erwartungen. Für das Jahr 2013 halbierten sie nämlich nach Medienberichten ihre Wachstumsprognose. Weil, müsst ihr wissen, wir müssen noch mehr sparen. Es gibt noch Länder, die sind noch nicht tot. Dass irgendwie diese Austerität, die ja mit Sparen ungefähr überhaupt nichts zu tun hat, weil wenn man Geld nicht ausgibt, spart man es nicht. Ja, das mag bei der schwäbischen Hausfrau funktionieren. Wenn die kein Geld ausgibt, dann geben andere Leute Geld aus. Sie kann das Geld zur Bank tragen, die Bank kann das Geld an andere Leute geben, kann da Kredite verteilen, dann geben andere Leute Geld aus. Wenn allerdings ganze Staaten, beziehungsweise in diesem Falle die gesamte EU kein Geld mehr ausgibt, dann ist das schlecht, weil sämtliche Wirtschaft innerhalb der EU, die nur innerhalb der EU verkaufen will, irgendwie dann niemand mehr hat, der was kaufen will. Huch. Ja, Mensch. Ja. Aber völlig überraschend. Das Sparen sorgt für, beziehungsweise es wird gefordert, dass alle gefälligst nur noch zu sparen haben. Dann machen das ganz viele und plötzlich fällt das Wirtschaftswachstum. Ah, Zufall. Koinzidenz geradezu. Da gibt es natürlich überhaupt keinen Zusammenhang. schon gar nicht an den Kausalen, weil es ja überhaupt keine Wirtschaftsleute gibt, die das irgendwie schon von Anfang an vorher gesagt haben. Aus einer Krise raus sparen funktioniert nicht. Nur nochmal fürs Protokoll, das habe ich gesagt, als das erste Mal die Forderungen aufkamen. Das habe ich gesagt, als das zweite Mal die Forderungen aufkamen. Ich bin kein Wirtschaftsfritze. Wenn sogar mir das auffällt, dann würde ich eigentlich erwarten, dass das auch irgendwelchen Regierungsvollidioten mal aufgefallen hätte sein können. Ist auch am Mittwoch gewesen. Auch am Mittwoch gab es dann den Erbfassungsbruch, weil der Bundesfinanzhof hält das Erbschaftssteuergesetz für verfassungswidrig und hat es dem Bundesverfassungsgericht zur Prüfung vorgelegt. In München erklärte der BFH, die weitgehende oder vollständige steuerliche Freistellung beim Vererben von Betriebsvermögen stelle ein ungerechtfertigtes Privileg dar. Es könne nicht unterstellt werden, dass die Erbschaftssteuer typischerweise eine Betriebsfortführung gefährde. Na, oder anders ausgedrückt, wenn man eine Firma vererbt, dann geht die pleite, weil, Nein, sagt der Bundesfinanzhof, da müsst ihr dann schon mal ein bisschen mehr Beweise auf den Tisch legen. Das ist ja irgendwie hier neoliberales Blafasel, so von wegen, nein, also die Reichen besteuern, das geht ja mal gar nicht. Übrigens, wenn man dann mal irgendwie neoliberaler sich angucken will, in USA gibt's eine extrem hohe Erbschaftssteuer. Die Kinder von Herrn William Henry Gates III. Brauchen gar keine Hoffnung haben, dass sie von seinem gigantischen Vermögen eine größere Summe abbekommen. So tendenziell können die davon ausgehen, dass sie von dem Vermögen gar nichts abbekommen. Wenn die reich sein wollen, dann müssen sie sich das erarbeiten. Nein, die Firmen gehen daran nicht pleite. Sind sie zumindest in der Vergangenheit nicht. Ja, was die besonders Reichen dann nämlich machen, ist schon zu Lebzeiten irgendwelche Stiftungen aufmachen. Ne? Die Bill und Melinda Gates Stiftung fällt mir da so spontan ein. Und da dann Geld rein zu transferieren, weil das können sie tun, ohne dass sie da entsprechend gigantische Summen an den Fiskus abdrücken müssen. Und die Kinder kriegen da aber kein Geld in die Hand, sondern das Geld, das geht dann halt nach Stiftungszweck. Dahin, wo die Stiftung es dann halt nach ihrem Zweck inhaben will. So, das ist im Regelfall nicht die Erben. So, das funktioniert übrigens. Mal ganz davon abgesehen, ne, Steuersystem in den USA, gab es ja jetzt auch kürzlich bei den Nachdenkseiten einen Beitrag zu. Wenn man US-amerikanischer Staatsbürger ist, dann zahlt man in USA Steuern, egal wo man wohnt. Punkt. Und wenn man seine Staatsbürgerschaft von USA abgegeben hat, dann zahlt man auch noch 10 Jahre weiter, damit man nicht eben mal seine Staatsbürgerschaft rauswirft, um den Steuern zu entgehen. Sowas haben wir hier nicht, weil, denk doch an die Leistungsträger. Was für Leistung tragen die denn? Geld weit weg. Ja, schön. Na, dann gab es FDP, weil einen Tag später ist dann der FDP aufgefallen. Huch! Nach dem gestrigen Urteil des Bundesfinanzhofs hat die FDP eine Abschaffung der Erbschaftssteuer gefordert. Der Finanzpolitiker der Freien Demokratin Wissing sagte der Frankfurter Rundschau, die Richter hätten aufgezeigt, dass eine ungleiche steuerliche Behandlung von Betriebs- und Privatvermögen nicht verfassungsgemäß sei. Wenn Ausnahmen für Unternehmen aber nicht mehr möglich seien, gefährde man mit der Steuer Arbeitsplätze. Sind sie nicht putzig? Anstatt auf die Idee zu kommen, nein, wenn ihr keine Firmen mehr subventionieren könnt, dann müssen Firmen halt Erbschaftssteuer bezahlen, wenn sie Vererbte werden, beziehungsweise die Erben auf die Firmen, die sie da erben. Das kann doch nicht so schwer sein. Reaktion der FDP. Nein, dann müssen wir die Steuer abschaffen. Also wenn wir nicht Firmen weiter subventionieren können, das geht ja mal gar nicht. Sagt mal, habt ihr den Arsch offen? So quasi die ganzen Leute, die ganz viel Geld haben, müssen überhaupt keine Steuern bezahlen und dann wundert man sich, dass der Staat weniger Einnahmen macht. Nein, ach. Ja, wir müssen noch irgendwie die Sozialzahlungen müssen wir noch weiter reduzieren. Hartz IV ist immer noch viel zu hoch. Da gibt es immer noch zu wenig Leute, die verhungern. Der Bundesfinanzhof hat das Bundesverfassungsgericht um eine Prüfung der Steuer gebeten. Ja, anstatt da einfach alle gleich zu besteuern, kommen dann da die FDP-Pfeifen an und brüllen rum. Nein, dann darf es diese Steuer auf gar keinen Fall mehr geben. Sagt mal, spinnt ihr? Ich möchte lösen. Ja. So, dann gibt's lustiges Gewusel um den Wahltermin, wo mir auch erst heute eine dpa-Meldung über den Weg gehuscht ist. Und zwar ist irgendwie die CDU der kreativen Meinung, mit dem Wahltermin jetzt irgendwie rumspielen zu müssen. Na, nächstes Jahr irgendwann muss ja eine Bundestagswahl stattfinden, vorausgesetzt. Bis dahin gibt es ein verfassungskonformes oder zumindest nicht offensichtlich verfassungswidriges Bundeswahlgesetz. Das ist im Moment überhaupt nicht in Sicht. Von daher, also theoretisch könnte irgendwann nächstes Jahr vielleicht mal eine Wahl stattfinden, vielleicht unter Umständen. Aber es deutet zumindest im Moment noch nicht viel darauf hin, dass das auch tatsächlich der Fall ist. Umso putziger, dass sie in der Anstalt da irgendwie schon einen Countdown haben. Es gibt noch nicht mal einen Wahltermin, geschweige denn ein Wahlgesetz. Aber ja. Und zwar ist der Witz der, dass die CDU jetzt auf die glorreiche Idee kam, als Wahltermin einen Sonntag vorzuschlagen, wo in mehreren SPD-regierten Bundesländern gerade die Ferien angefangen haben. Weil, hat ja überhaupt nichts miteinander zu tun. Das ist ja reiner Zufall. Plus die CSU will auch nicht, dass die CSU-Landtagswahl am gleichen Wochenende stattfindet, weil wo kommen wir denn hin, wenn die Leute sowieso schon im Wahllokal sind? Da könnte man ja glatt zwei Wahlen zum Preis von einer abwickeln. Nee, das geht ja nicht. Wenn die CSU das nächste Mal was von Länderfinanzausgleich ist, aber ganz doll böse, müssen wir gegen Klagen faseln, dann können sie dann auch mal ihre Wahlen doch bitte schön kostensparend auf ein Wochenende werfen. Huch! Oder anders ausgedrückt, die christlich zensierende Union versucht gerade mal wieder zu Wahlbetrügen. Das überrascht jetzt sicher ganz doll viele. Vor allen Dingen, weil sie ja mit dem Bundeswahlgesetz den Wahlbetrug, da sind sie ja glatt mal nicht durchgekommen mit. Nein, so ein Pech aber auch. Jetzt versuchen sie also mit dem Wahltermin weiter zu Wahlbetrügen. So, dann gibt's noch Steuerkel. Weil Kanzlerin Agenda Merkel setzt angesichts der eingetrübten Wachstumsaussichten auf eine Stärkung des Binnenmarkts. Und zwar nicht, indem man einfach die Einnahmen der Bürger erhöht, indem man ihnen mehr Geld zukommen lässt, sondern indem man die Steuern senkt. Ach, das erinnert mich an eine gewisse FDP-Subventionssteuersenkung, die zweimal im Bundesrat abgelehnt wurde. Von der habe ich seitdem auch nichts mehr gehört. Jetzt ist sie also auf den Trichter gekommen. Deshalb habe man durchaus an einigen Stellen auch Senkungen von Steuern. Zum Beispiel im Blick, sagte Merkel. Konkreter wurde die Kanzlerin beim Thema Steuern nicht. Die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute haben da nämlich an ihrer Prognose geschraubt. Die kommt dann nämlich im Wirtschaftsteil auch nochmal wieder. Aber vorher gibt es einen Zweitjob plus, weil er müsste wissen, nicht nur der Stonebridge hatte den einen, anderen, dritten, vierten, fünften bis zu 80 Nebenjobs, sondern immer mehr Arbeitnehmer in Deutschland verdienen sich neben ihrer Hauptbeschäftigung noch etwas hinzu. Nach Angaben der Nürnberger Bundesagentur für Arbeit hatten im März dieses Jahres rund 2,5 Millionen Menschen zusätzlich zur regulären Tätigkeit einen Minijob. Damit habe sich die Zahl der Betroffenen seit 2003 mehr als verdoppelt. Auf die Idee, dass das eventuell damit zusammenhängen könnte, dass man von einem Job nämlich nicht überleben kann oder nicht gut genug überleben kann, auf die Idee könnte man eventuell beim ganz intensiv scharf drüber nachdenken, vielleicht gekommen sein. Also nicht, wenn man in der CDU ist, der CSU ist oder irgendwie FDP-Dödel. Aber theoretisch könnte man auf die Idee kommen. Nach Ansicht der arbeitsmarktpolitischen Sprecherin der Linken, Zimmermann, ist dies ein Hinweis dafür, dass Arbeit nicht mehr die Existenz sichert. Weil, müsst ihr wissen, Leistung muss sich wieder lohnen. Um dann da mal das FDP-Mantra aus den vergangenen Jahren wieder aufzuwärmen. Ganz offensichtlich lohnt sich Arbeit zumindest nicht. Was ist denn Leistung, die sich da lohnen muss? Sehr geehrten FDP-Vollidioten, legen Sie jetzt doch bitte mal da, inwiefern denn Arbeit keine Leistung sei. Der Direktor des Bonner Wirtschaftsforschungsinstituts zur Zukunft der Arbeit, Schneider, sagt im Deutschlandfunk, in der Bundesrepublik drohten wegen der staatlichen Grundsicherung keine amerikanischen Verhältnisse. Staatliche Grundsicherung, ihr meint das, wo, wenn man das Pech hat, Hartz IV zu bekommen, man A, ausgeschnüffelt wird und B, auch nicht einen einzigen Cent mehr bekommen darf, während gleichzeitig da so die Topverdiener, Herr Steinbrück, so viel Geld mitnehmen können, wie sie tragen können. Klar. Vor allen Dingen, weil der Herr Steinbrück das im Zweifelsfall in digital durch die Gegend trägt und deswegen unbegrenzt Geld durch die Gegend tragen kann. Er warnte jedoch vor einer Belastung der Sozialkassen. Die Politik habe es ermöglicht, sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse leichter durch Minijobs zu ersetzen. Oder anders ausgedrückt, ja, hier das Niedrigstlohn. Areal. Eingeführt von Agenda 2010. Helft mir mal eben kurz auf die Sprünge. Wer hat das doch gleich gemacht? Was? Schröder? Nee, die ist doch Familienministerin. Ja. Dann gibt es Labamussen. EZB-Direktor Jörg Asmussen sieht keine Möglichkeit, den griechischen Wunsch nach finanziellen Erleichterungen zu erfüllen. Asmussen, nur nochmal von Hinterkopf, ist übrigens unter einem Finanzminister Stonebridge schon negativ aufgefallen. Und jetzt darf der irgendwie in der EZB rumsitzen und faselt also davon, dass die EZB, dass er keine Möglichkeit sieht, den griechischen Wunsch nach finanziellen Erleichterungen zu erfüllen. Bla bla, Fasel, Griechenland soll pleite gehen, bla bla. Ja, nee, klar. Über die Folgen davon, Herr Asmussen, möchten Sie dann zusammen mit Frau Merkel persönlich haftbar gemacht werden. Bevor Sie das nicht in schriftlich bestätigt haben, wird aber gar nichts passieren, Sie dumme Pfeife. So, am Sonntag gab es dann Schwarmo, weil in ganz Spanien sind erneut zehntausende Menschen auf die Straße gegangen, um gegen den harten Sparkurs der Regierung zu protestieren. Die Spanier nicht, die geben kein Geld aus. Übrigens, Griechenland wäre schon aus dem Spardiktat raus, wenn da nicht noch Zins und Zinses, Zins und Zinses, Zinses, Zins und so weiter Zins für irgendwelche Kredite fällig würde, ne? Ist mir dann auch in der letzten Woche nochmal irgendwo über den Weg gehuscht, so hoch. Eigentlich haben die gar keine Schulden mehr. Die machen ja gar keine Schulden mehr, sie geben ja nichts mehr aus. Na, aber da sind da halt da noch die alten, also jetzt wäre mal ein guter Zeitpunkt, um nochmal über einen Kreditschnitt zu meditieren, weil sonst ist nicht mehr lange dauert, bis Griechenland nämlich echt pleite ist. Aber ja, also in Spanien, da Sparkurs ist und es gab dann Demos, insgesamt waren Demonstrationen in den 57 spanischen Städten geplant. Die Proteste richteten sich in erster Linie gegen den vor wenigen Tagen verabschiedeten Haushalt für 2013, der zusätzliche Sparmaßnahmen vorsieht. Ausgabenkürzungen haben übrigens mit Sparen ungefähr gar nichts zu tun, weil da landet nicht irgendwo Geld, was man dann irgendwo anlegen könnte, sondern es wird einfach nur nicht mehr Kredit aufgenommen. Übrigens, Staaten sind die einzigen Kreditnehmer, die unbegrenzt Kredit aufnehmen können, ohne dass ihnen irgendetwas Böses dabei passieren muss, weil sie können auch das Geld entsprechend drucken lassen. Ja, es funktioniert im Euro nur nicht. Nach Ansicht der Gewerkschaften wird das die Wirtschaft weiter abwürgen und noch mehr Menschen den Arbeitsplatz kosten. Fast jeder Vierte ist derzeit ohne Job. Den Kausalzusammenhang zwischen Sparen, koste es, was es wolle, und die Wirtschaft implodiert, den haben irgendwie die Neoliberalalas auch noch nicht begriffen. Aber Neoliberalalas sind so ähnlich wie Nazis ein bisschen doof, offensichtlich. Dann ist der ESM gestartet, und zwar habe ich das hier am Montag. Die Euro-Finanzminister gründen heute den neuen ständigen Rettungsschirm ESM. Er löst den zeitlich begrenzten Rettungsschirm EFSF ab. Nein, er löst den eben nicht ab, sondern die schmeißen zusammen, weil das Geld, was im EFSF noch rumliegt, also das bisschen da, das wird in den ESM reingekippt. Und dann haben wir da den permanenten Rettungsschirm, damit Banken nie wieder Angst davor haben müssen, eventuell dann doch mal für Fehler in der Vergangenheit zur Rechenschaft gezogen zu werden. Weil, müsst ihr wissen, Banken sind nämlich to fail. So, auch am Montag gab es dann die Drohika, weil Griechenland wird nach Ansicht von Troika-Chef Horst Reichenbach vorerst unter der unmittelbaren Aufsicht der internationalen Geldgeber bleiben müssen. Die Schlexperten der Troika überwachen im Auftrag von EU, EZB und IWF die Reformbemühungen in dem Krisenland. Was für Reformbemühungen wollt ihr eigentlich noch haben? Das Land ist pleite. Und zwar ist es pleite, weil und nicht obwohl es nichts mehr ausgibt. Es ist pleite, weil eure Austeritätspolitik in einer Krise nämlich genau das Gegenteil von dem bewirkt, was ihr immer behauptet habt. Das wiederum durfte eigentlich schon lange bekannt sein. Wenn da so angebliche Experten das nicht bemerkt haben wollen, dann bezweifle ich mal deren Expertität. Ist das überhaupt ein Wort? Egal. Jetzt ist es ein Wort. So, am Dienstag gab es dann mehr Such, weil Merkel dann nämlich nach Griechenland gereist ist. Bei dem eintägigen Kurzbesuch, naja, genau genommen war es ein halbtätiger Kurzbesuch, sind Gespräche mit Regierungschef Antonis Samaras und Staatspräsident Karolos Papoulias geplant. Und dafür ist dann Athen großräumig abgesperrt worden. Mit jeder Menge Polizeieinsätzen wurde dagegen vorgegangen, dass ja auch Frau Merkel überhaupt nicht mitkriegen können darf, dass es Leute gibt in Griechenland, die äußerst unglücklich darüber sind, dass sie übrigens nichts mehr zu essen haben. Weil wo kämen wir denn auch hin, wenn Frau Merkel, die ständig von Sparen faselt, merken könnte, dass sie damit gegen das Volk handelt? Und zwar genau genommen gegen jedes Volk, weil es gibt kein Volk, was von dem Schwaren irgendetwas hätte. Ja? Frau Merkel ist übrigens auch Knecht von irgendwelchen Banken. Wenn er das dem Steinbrück vorwerfen könnte, dann könnte das Merkel mindestens genauso vorwerfen. Aber es durfte halt nicht in ihrer Nähe protestiert werden, weil wo kommen wir denn auch hin, wenn Frau Merkel zur Kenntnis nehmen könnte, dass sie völlig unbeliebt ist und dass sie ihren fetten Hintern besser nirgendwohin mehr schafft. Und was sie dann gemacht hat, war da heiße Luft absondern. Ja, wenn ihr noch mehr spart, dann helfen wir euch vielleicht mal irgendwann. Weil nichts Konkretes hat sie dabei gehabt. Gar nichts. Dieses Gelaber hätte sie sich auch klemmen können. Da hätte sie einen Brief schreiben können, das wäre billiger gewesen. So, dann gab es die Schäuble-Karl-Union. Bundesfinanzminister Schäuble hält eine Fiskalunion in Europa weiter für unverzichtbar. Es müsse stärkere institutionelle Regelungen in diesem Bereich geben, um den Euro aus der Vertrauenskrise herauszubringen. Was denn für eine Vertrauenskrise? Der Euro hat vor allen Dingen eine Bankenbumm-Krise. Banken, die implodiert sind, weil sie halt sich völlig verspekuliert haben. Und die jetzt keine Kredite mehr geben wollen, weil sie sich völlig verspekuliert haben. Die übrigens von Ländern so lange mit Geld beworfen wurden, bis sie eigentlich theoretisch schon seit Jahren längst wieder hätten Kredite geben können. Was sie aber nicht tun, weil wir haben kein Vertrauen in die Märkte. Beziehungsweise die Märkte haben halt kein Vertrauen. Geht's noch? Was sind eigentlich die Märkte? Wer hat die gewählt? Ich nicht. Von meinem Stimmzettel stand da nichts. Sagte der CDU-Politiker am Abend im ARD-Fernsehen. Dabei verwies er auf die Notwendigkeit, aus der Bankenkrise zu lernen und frühere Irrtümer einzusehen. So sei es zunächst so gewesen, dass weltweit die Deregulierung im Vordergrund gestanden habe. Schließlich sei es offenkundig geworden, dass es an den Finanzmärkten nicht ohne Regeln und Grenzen gehe, betonte Schäuble. An der Stelle hätte er dann mal was vom rechtsfreien Raum labern können, hat er aber nicht. Nicht offensichtlich. Weil die Finanzmärkte dürfen übrigens kein rechtsfreier Raum sein. So, auch am Dienstag gab es dann den Druck. Die internationalen Geldgeber verstärken ihren Druck auf das krisengeschüttelte Griechenland. Es gebe Fortschritte vor Ort, aber es müsse noch mehr getan werden, und zwar an allen Fronten, sagte die Chefin des Internationalen Währungsfonds IWF, Christine Lagarde, nach Beratungen mit den Eurokassenhütern in Luxemburg. Nur noch mal zum Mitmeißeln. Griechenland ist pleite. Dank IWF, dank EZB und dank, wer ist es noch? Eurogruppe. Griechenland ist nicht trotz euch pleite, sondern Griechenland ist wegen euch pleite. Nehmt das einfach mal zur Kenntnis. Ihr habt ja gerade ein Land ruiniert. Und so wie es aussieht, verlangt ihr, dass das Land permanent ruiniert bleibt und nie wieder rauskommt aus dem Ruiniertsein. Das ist schlecht, weil, das ist nur einigermaßen offensichtlich, ne? So, auch am Dienstag gab es dann die Viehsteuer, weil bei der umstrittenen europäischen Finanzsteuer wollen 11 EU-Länder mitmachen. Darunter auch Deutschland, sagte EU-Steuerkommissar Algirdas Semeter beim Treffen der EU-Finanzminister in Luxemburg. Damit sei die nötige Zahl zusammen, damit die Steuer im kleinen Kreis auf den Weg gebracht werden könne. Allerdings darf es noch irgendwie 3-5 Milliarden Jahre dauern, bis sie dann mal anfangen, ihre fetten Ärsche in Bewegung zu setzen. Weil, ganz ehrlich, sie wollen das nämlich nicht. Weil wenn sie das wollten... Ja, gerade Merkel, die sich ja irgendwie großmäulig hinstellt oder irgendwas verkündet, ne? Frankreich führt es einfach ein. Ja, man kann es einfach mal so machen. Ja, was auch immer dann da eine Finanzsteuer großartiges sein soll. Dann gibt's Reich plus plus. Trotz der Euro-Schuldenkrise hat sich das Vermögen der reichsten Deutschen nach einem Medienbericht vergrößert. Wie das Manager-Magazin berichtet, stieg das Vermögen der 100 Wohlhabendsten seit dem vergangenen Jahr um 4% und liegt nun bei 320 Milliarden Euro. Das wäre wie viel mal sämtliche Kredite, die Deutschland als Land offen hat? Na, also man müsste wie doll nur besteuern, die Reichsten, um sofort jeden Kredit, den das Land hat, komplett auf Null runtergedreht haben zu können? Na, aber die Leistungsträger besteuern geht ja nicht, weil das geht ja nicht. Das haben wir doch noch nie. Ach doch, haben wir. Auf Platz 1 und 2 der Rangliste stehen erneut die Eigentümerfamilien des Discounters Aldi mit einem Vermögen von 17,2 und 16 Milliarden Euro. Größter Verlierer war die Familie Schlecker. Sie büßte durch den Zusammenbruch ihres Drogeriekonzerns fast 2 Milliarden Euro ein und verfügt jetzt nur noch über knapp 40 Milliarden Euro. Millionen. Euro. Also mit nur 40 Millionen Euro könnte ich durchaus den einen oder anderen Tag ganz bequem leben. Ich weiß auch nicht. Wollt ihr tauschen? So, dann gibt's die EU-FTS. Die Europäische Union hat eine Steuer auf Finanzgeschäfte auf den Weg gebracht. Naja, nicht wirklich. Ziel ist es, die Finanzbranche an den Kosten der Wirtschaftskrise zu beteiligen. Es geht nämlich gar nicht um das, was Tobin eigentlich gesagt hat, nämlich hier so, da, es wird spekuliert und wir machen jetzt einfach Spekulieren einfach dadurch teurer, dass auf jede einzelne Transaktion ein relativ kleiner, aber signifikanter Betrag erhoben wird. Weil, wenn wir jede einzelne Transaktion besteuern, nämlich plötzlich Firmen gar kein Interesse mehr dran haben, alle 3 Sekunden eine neue Transaktion loszutreten, weil das kostet ja am Ende Geld. Wenn dann Sekunden überhaupt ausreichen. Mit dabei sind Deutschland, Frankreich, Belgien, Österreich, Slowenien, Portugal und Griechenland. Wobei ich mal zu bezweifeln wage, dass Griechenland irgendeine Macht hat, irgendetwas einzuführen, aber hey. So, dann FD nicht TS. Die FDP hat weiterhin Vorbehalte gegen eine Finanztransaktionssteuer. FDP-Generalsekretär Höring sagte nämlich im ARD-Fernsehen, es sei fraglich, ob die erhofften Wirkungen erreicht werden könnten. Und deswegen dürfen wir noch nicht mal mehr drüber nachdenken, etwas ausprobieren zu wollen. Weil wo kämen wir denn auch hin, wenn... Eine solche Börsensteuer könnte sich auch als Wachstumsbremse erweisen. Deswegen müssen wir mehr sparen. Der finanzpolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion Wissing warnt vor einer einseitigen Belastung der Bankkunden. Entschuldigung, als Bankkunde trage ich mein Geld zur Bank und fasse es dann eine ganze Weile nicht mehr an. Inwiefern ist eine Finanztransaktionssteuer in irgendeiner Form für mich relevant? Ja, die Bank macht weniger Gewinn. Ja, das weniger Gewinn wird es auch an die Kunden weitergeben. Keine Angst, das machen sie sowieso schon. Also inwiefern ist das für mich in irgendeiner Form relevant? Wenn ich nicht gerade Daytrader bin, der irgendwie im super High-End Extra Trading direkt neben den Bankservern seine eigenen Rechner rumstehen hat mit möglichst dünnen Kabeln, die möglichst kurz sind, dann fällt mich das doch gar nicht an. Das fällt mir doch gar nicht auf. Das merke ich doch gar nicht. Hallo, FDP, habt ihr irgendwie jede Bodenhaftung jetzt verloren? Okay, ich möchte lösen. Ja, das bisschen Bodenhaftung, was sie vielleicht noch hatten. Viel war es nicht. Mal raten, das könnte wieder ein Rasenkürzgerät sein, was hier irgendwo lang gefahren wird. Ich sehe es nur nicht. Egal. Dann gab es hier noch MediPlus, weil die Ärztehonorare nämlich steigen. Und zwar der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen und die Kassenärztliche Bundesvereinigung einigten sich in Berlin darauf, dass die Honorare im kommenden Jahr um 1,15 bis 1,27 Milliarden Euro steigen. Das genaue Ergebnis hänge von Details ab, erklärte der unabhängige Schlichter Wasem. Beide Seiten sprachen anschließend von einem guten Kompromiss, der auch den versicherten Nutzer. Der Honorarstreit hatte sich im August verschärft, als der gemeinsame Bewertungsausschuss von Ärzten und Krankenkassen gegen die Stimmen der Mediziner eine Erhöhung von lediglich 900 Millionen Euro festgelegt hatte. Die Ärzte sind dann mit Maximalforderungen, es ist tatsächlich ein Rasenkürzgerät, sind dann tatsächlich ja mit ihren Maximalforderungen von also mindestens 3 Milliarden Euro für jeden einzelnen Arzt mehr aus dem Gebüsch gehüpft gekommen und haben dann ja auch mit Praxisschließungen und Streiks und was nicht alles gedroht. Und dann haben sie allerdings verkündet, ja, aber wir wollen dann trotzdem streiken am Mittwoch, weil, wie heißt es hier so schön, der Dachverband erklärte, mit dem Kompromiss werde das Grundproblem nicht gelöst, dass die Ärzte für etwa ein Drittel ihrer Arbeit nicht bezahlt würden. Dafür kriegen sie so viel mehr Geld in die Verbände reingeblasen, dass man davon ausgehen kann, dass sie dann durchaus untereinander in der Lage sind, sich da besser abzustimmen. Aber das wollen die nicht. So, gibt's auch noch den Barzt. Bundesgesundheitsbar hatte die Einigung von Krankenkassen und Ärzten im Streit um die Honorare begrüßt. Guten Tag. Er sprach von einer tragbaren Grundlage für Ärzte, Patienten und Beitragszahler. Die monatelangen Verhandlungen seien aber kein Glanzstück gewesen. Ja, ach. Größte Brüller ist ja auch noch, ist jetzt heute auch schon wieder Meldungen, oder gestern sind Meldungen aufgeschlagen, wie viel Milliarden plus im Gesundheitsfonds rumliegen. Und dann wird da wieder so eine Summe auf den Tisch gelegt und es wird so getan, als hätten die Krankenkassen mehr Geld rumliegen. Nein, die Krankenkassen haben nicht mehr Geld rumliegen. Da gibt es jetzt immerhin die erste AOK, die Praxisgebühr erlassen will. Sternchen, wenn man denn irgendwelche Bescheinigungen noch mitliefert. So. So, gestern gab es dann noch die SPAP-Wertung, weil die Ratingagentur Standard & Poor's hat die Kreditwürdigkeit Spaniens gleich um 2 Stufen von BBB plus auf BBB minus gesenkt. Damit befindet sich die Kreditwürdigkeit nur noch eine Stufe über dem sogenannten Ramschniveau. Auch der Ausblick blieb negativ. Es drohe also eine weitere Herabstufung. Blablub, Spanien muss sich erst noch tot sparen, damit Spanien dann wieder kreditwürdig ist. Ja, das haben wir bei Griechenland schon gesehen. Das wird übrigens nicht funktionieren. Hint, sparen hilft nicht aus der Krise raus. Sparen sorgt nur dafür, dass man weiter in der Krise versinkt, weil man nämlich die Innenwirtschaft kaputt macht. Mit überhaupt nichts mehr ausgeben. Aber hey. So, IWF-Chefin Lagarde plädiert dafür, Griechenland 2 zusätzliche Jahre für sein Sparprogramm einzuräumen. Ein solcher Aufschub sei notwendig, damit die Regierung in Athen die Auflage der Gläubiger bewältigen könne. Die Gläubiger, die der Meinung sind, sie könnten den Griechen vorschreiben, dass sie noch mehr zu sparen hätten, beziehungsweise kein Geld mehr auszugeben hätten. Ja, welches Geld sollen die denn auch noch ausgeben? Das Geld, was die Gläubiger, beziehungsweise was die Rettungspakete in Griechenland einwerfen, das fließt praktisch ungebremst in die Banken, in die Gläubiger rein. Ja? Es macht noch nicht mal mehr irgendwie den Umweg über irgendein Konto da, wo es dann mal irgendwie für 3 Sekunden Zinsen abwerfen könnte. Sondern eigentlich könnt ihr euch das Geld gleich selber in die Hand drücken. Zeit für einen Schuldenschnitt, wenn man es denn ernst nehmen würde. Aber hey. Da gibt es eine Wachssenk, weil die Schuldenkrise in Europa und die schwächelnde Weltkonjunktur dämpfen aus Sicht der führenden Forschungsinstitute das Wachstum der deutschen Wirtschaft. Die Forscher halbierten ihre Prognose für das kommende Jahr und erwarten nun noch ein Plus von 1,0%. Weil, müsst ihr wissen, die Krise ist ja vorbei. Nein, die Krise ist eben gerade nicht vorbei. Darf ich vorstellen, das ist übrigens das, was passiert, wenn man nach einer Krise sofort auf den Trichter kommt, dass man jetzt kein Geld mehr ausgeben dürfte, Anführungszeichen, sparen, Anführungszeichen. Dann kommt die nächste Krise nämlich direktamente auf dem Fuß. Der Aufschwung XXL, der nirgendwo angekommen ist, ne? Lohnsteigerungen darf es nicht geben, weil wir sind ja aus der Krise ja noch nicht ganz raus. Ja, jetzt darf es gar keine Lohnsteigerungen mehr geben, weil die nächste Krise. Na, es darf nie wieder Lohnsteigerungen geben. Wo kämen wir denn auch hin, wenn man von dem Geld, was man bekommen könnte, leben würde? Aber nein. So, und dann kommen wir in der Musikecke an. In der Musikecke gibt es von Courtney Jean, wie auch immer man das ausspricht, einen Titel Blowin' in the Wind, 3 Minuten 42, ist er lang gefunden im Podcast Music Network. Die 3 Texte sind in der Datei dummerweise keine drin, deswegen kann ich euch nicht sagen, außer welchem Album das ist, weil steht da halt nicht drin und was nicht drin steht, steht nicht drin. Gefolgt ist das vom Herrn Pispers, der sich zum Thema Holzweg am 2. Oktober im WDR 2 Kabarett Podcast in 2 Minuten 44 ins Benehmen gesetzt hat. Das bekommt er dann auf und in die Ohren und ich sage dann danke fürs Anhören, Runterladen, Streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt, um mich hier hören zu können. Für den zugegeben nicht sonderlich wahrscheinlichen Fall, dass ihr euch bemüßigt fühlen solltet, mir irgendeine Form von Reaktion zukommen lassen zu wollen auf das, was ich hier so von mir gegeben habe, seid ihr herzlich dazu eingeladen, das zum Beispiel zu tun, indem ihr eine E-Mail korrekt frankiert an compiblog@gmail.com schreibt, einen Kommentar im compiblog.de unter den Eintrag zu Kompott 342 Teil 2 einstellt oder einen Tweet @kompott adressiert. So, und dann wünsche ich euch viel Spaß mit der Musik und dem Outro und bis zum nächsten Mal, wenn da nichts dazwischen kommt. In the world.
WDR 2.
Radio zum Mitnehmen.
Kabarett.
Jetzt sagen Sie nicht, es ist schon wieder Dienstag. So ist das immer. Erst passiert wochenlang gar nichts und dann alles an einem Tag. Letzten Freitag war es wieder mal soweit. Schumi weg, Beck weg, Hoffnung auf eine andere Politik nach der nächsten Bundestagswahl auch weg. Dass Schumi und Beck am gleichen Tag zurücktraten bzw. getreten wurden, das machte ja noch Sinn. Beide hatten die Kontrolle über eine Rennstrecke verloren. Der eine bei der Finanzierung, der andere beim Drauf-Herumfahren. Beide kreist im letzten Jahr mehr oder weniger um sich selbst und dabei wird einem nun mal leicht schwindelig. Womit wir bei der SPD sind. Die kreist seit ihrer grandiosen Niederlage bei der letzten Bundestagswahl auch nur noch um sich selbst. Und am Freitag wurde das ganze Ausmaß des Schwindels offenkundig. Nicht per Mitgliederentscheid, sondern per Steinbrück wurde die Kanzlerwahl entschieden. Die SPD hat sich festgelegt. Angela Merkel bleibt Kanzlerin. Denn weil die SPD eine Koalition mit Linken und Piraten konsequent ausschließt und es für eine rot-grüne Mehrheit in einem Sechs-Parteien-Parlament nicht reichen wird, darf das Wahlvolk in einem Jahr nur aussuchen, wie die nächste große Koalition aussehen soll. Wir dürfen wählen zwischen einer Kanzlerin Merkel mit einem Vizekanzler Steinmeier und einem Kanzler Steinbrück mit einer Vizekanzlerin von der Leyen. Und so wie ich die Deutschen in all den Jahren kennengelernt habe, wählen sie am Ende das Übel, an das sie sich bereits gewöhnt haben. Schließlich ist die SPD eine Partei, die nicht einmal die Kontrolle über die eigene Kandidatenkür bewahren kann. Jetzt verspricht sie uns, die Banken stärker zu kontrollieren. Dafür steht der Finanzfachmann Peer Steinbrück. Das war übrigens der Finanzminister, der im Herbst 2008 nach der Pleite der Lehman Bank in seiner charmant ruppigen Art bellte: Was soll denn die Pleite einer amerikanischen Bank mit unserer Wirtschaft zu tun haben? Als ein paar Wochen später das gesamte Bankensystem einzustürzen drohte, da wusste er es. Nun ja, der selbstgefällige Peer Steinbrück war schon als Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen mit Vorliebe auf dem Holzweg. Denn den bevorzugt die SPD nun mal. Vielleicht aber unterschätze ich diesmal Sigmar Gabriel. Am Ende hat er mehr von Merkel gelernt, als man ahnt. Er lässt den Steinbrück jetzt mit großem Getöse vor die Merkel-Wand laufen, so wie Merkel damals Stoiber vor die Schröder-Wand laufen ließ. Am Ende ist das die einzige Möglichkeit, diesen Egomane loszuwerden, dem es nicht gereicht hat, Nordrhein-Westfalen an einen Loser wie Jürgen Rüttgers zu verlieren. Bis neulich.